Versagen gibt es eine zweite Chance. Ich möchte mit Ihnen heute darüber nachdenken, kann man noch einmal neu beginnen? Und ich möchte Ihnen einen Weg zeigen, dass man neu beginnen kann, und zwar nicht so, dass man dann schon nach kurzer Zeit wieder im alten Fahrwasser ist. Ich meine, das kennen wir wahrscheinlich alle auch. Man beginnt was Neues, eine zweite Chance, und schon nach wenigen Tagen oder Wochen ist alles wieder beim Alten. Ein deutscher Psychiater sagte vor Jahren, wir reden heute viel von der Umweltverschmutzung. Wer aber redet von der Innenweltverschmutzung? Und er meinte damit vom Groll und von den Aggressionen, vom Neid, von der Eifersucht, von den sexuellen Perversionen und vielem mehr. Wer redet von der Innenweltverschmutzung? Ein deutscher Fernsehjournalist schrieb vor einigen Jahren einen Artikel und darin schrieb er unter anderem Folgendes. Das ganze Gerede von einer besseren Lebensqualität ist im Grunde genommen ein leeres Gerede. Und dann hat er einige Dinge aufgezeichnet, die wir verändern müssten, damit wir Lebensqualität bekommen. Unter anderem hat er gesagt, wir müssten etwas weniger unnützes Zeugs kaufen. Wir müssen etwas rücksichtsvoller Auto fahren, wir müssen etwas weniger essen und trinken, und dann folgte noch eine ganze Liste, die wir verändern müssten. Und dann schließt er diesen Artikel mit einem bemerkenswerten Satz. Er schreibt nämlich, aber dazu, damit das geschehen würde, müsste erst der neue Mensch geboren werden. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber der neue Mensch beschäftigt heute manche Gemüter. Es gibt einige Wissenschaftler, nicht viele, aber immerhin einige, die sagen, durch die Genmanipulation, vielleicht durch das Klonen oder dadurch, dass man Mensch und Maschine irgendwie zusammenbringt, werden wir in einigen Jahren oder Jahrzehnten den Supermenschen geschaffen haben. Die Frage stellt sich dann nur noch, handelt es sich wirklich um einen Menschen oder nicht eher um einen Roboter? Ich weiß nicht, ob Sie im Bandrup die Hare Krishna-Bewegung kennen. Meine Frau und ich, wir waren vor vielen Jahren in Zürich am Zürichseeufer und haben so eine Gruppe dieser Hare Krishna-Anhänger gesehen mit ihren traurigen, ausgemergelten Gesichtern. Wir haben ihnen so eine Viertelstunde lang zugeschaut und sie haben eine Viertelstunde immer das Gleiche gesungen, nämlich Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Wissen Sie, warum Sie das tun? Sie gehen vom philosophischen Ansatz aus, dass in Ihrer Brust ein göttlicher Funke ist und Sie hoffen, dass Sie diesen göttlichen Funken durch das Hare Krishna, das ist übrigens die höchste hinduistische Gottheit, entfachen können. Nun, sie funktioniert nicht. Deutsche Topmanager ließen sich vor Jahren zwischen Edelsärgen auspeitschen. Und als man sie gefragt hat, warum sie so einen Unsinn tun würden, gaben sie zur Antwort, wir spüren, dass wir eine spirituelle Wiedergeburt nötig haben. Also die Menschen, die viel erreicht hatten, die einflussreich waren, die viel Geld hatten, spürten im tiefsten Innern, irgendetwas fehlt uns. Und sie haben das so formuliert, sie haben gesagt, wir brauchen eine spirituelle Wiedergeburt. Nun, wenn ich mit Ihnen zu tun gehabt hätte, dann hätte ich gesagt, hören Sie doch auf mit diesem Unsinn. Sie brauchen sich nicht weiter mit Peitschen bearbeiten lassen, denn einer ließ sich für uns auspeitschen. Einer ist sogar für uns ans Kreuz gegangen, nämlich Jesus. Und wenn Sie einmal den Mut haben, diesem Jesus Ihr Leben vorbehaltlos auszuliefern, dann werden Sie neue Lebensqualität bekommen. Sie werden ein neues Leben bekommen. Sie werden eine neue Geburt erleben oder eine Wiedergeburt, wie das Jesus einmal formuliert hat. Ich möchte Ihnen heute Abend zu Beginn einmal einen Brief vorlesen von einem griechischen Redner mit dem Namen Aristides. Aristides lebte in Korinth oder in Athen. Er wohnt oder lebte zur ersten Zeit der Christen. Ob er ein Christ war oder nicht, weiß ich nicht ganz sicher. Aber er beobachtete die damaligen Christen und dann schrieb er einen Brief an den römischen Kaiser, und in diesem Brief hat er einfach die Christen beschrieben. Die Jungmannschaft möchte ich bitten, stört euch nicht, es ist ein bisschen eine altmodische, blumige Sprache. Aber bitte, der Brief ist auch 2000 Jahre alt, also es geht um den Inhalt. Er schreibt Folgendes. Die Christen kennen Gott und vertrauen ihm. Sie vergeben denen, die sie unterdrücken, und machen sie zu ihren Freunden. Sie tun ihren Feinden Gutes. Ihre Frauen sind rein und ihre Töchter sittsam. Ihre Männer gehen keine unrechtmäßigen Ehen ein und enthalten sich aller Unreinheit. Sie lieben einander. Sie helfen den Witwen. Sie nehmen einen Fremden auf und freuen sich über ihn wie über einen wirklichen Bruder. Jeden Morgen und zu jeder Stunde loben sie Gott für seine Güte. Aber sie reden nicht öffentlich von ihren guten Taten, sondern sie nehmen sich in Acht, dass sie von niemandem bemerkt werden. Und dann schließt Aristides diesen Brief mit folgenden zwei Sätzen. Er schreibt, sie sind in der Tat ein neues Volk. Es ist etwas Göttliches an ihnen. Meine Freunde, wenn ich diesen Brief lese, denke ich immer, was würde Aristides heute schreiben, wenn er die Christen in der Schweiz oder in Deutschland beobachten würde? Oder die Christen in Barntrupp? Oder wenn er die Christen in ihren beiden Kirchen beobachten würde? Wie würde er sie beschreiben? Könnte er auch sagen, sie sind in der Tat ein neues Volk, es ist etwas Göttliches an ihnen. So sah das Leben der ersten Christen aus. Und meine Freunde, so sieht das Leben von Menschen aus, die eine geistliche Wiedergeburt erlebt haben. Bevor ich Ihnen jetzt zeige, wie man eine Wiedergeburt erlebt, muss ich noch etwas einschieben. Wenn Jesus von Wiedergeburt redet, versteht er darunter nicht die sogenannte Taufwiedergeburt. Und er versteht darunter auch nicht die Reinkarnation. Sie werden gleich sehen, er versteht darunter etwas ganz anderes. Und das möchte ich Ihnen jetzt erklären anhand des Textes, den Jakob Dück vorher vorgelesen hat. In diesem Text kommt ein sympathischer Intellektueller, ein Theologe mit dem Namen Nikodemus zu Jesus. Nikodemus hatte schon viel von Jesus gehört. Sie müssen wissen, Jesus war damals die Sensation im Land. Und ich kann mir vorstellen, wie Menschen zu Nikodemus gegangen sind und gesagt haben, Nikodemus, da ist ein Mann aus Nazareth, der ist wirklich die Wucht. Weißt du, wenn der predigt, dann redet er so spannend, dass die Leute dabei das Essen und Trinken vergessen. Dieser Jesus tut Wunder. Er heilt Kranke, er hat leprakranke Menschen gesund gemacht, er hat sogar Menschen, die tot waren, ins Leben zurückgeholt. Und Nikodemus, du wirst es nicht glauben, er ist sogar Herr über die Naturgewalten. Du weißt ja, der See Genezareth ist ein ganz unberechenbarer See. Und irgendwann einmal sind seine Jünger in einen schrecklichen Sturm hineingekommen. Sie wussten nicht mehr ein noch aus. Zum Glück lag Jesus im Boot. Sind sie zu ihm gegangen, haben ihn wachgerüttelt, haben gesagt, Jesus, wir gehen unter. Und Jesus stand auf, gebot dem Sturm still zu sein und Nikodemus, du wirst es nicht glauben, es hörte auf zu stürmen. Also diesen Jesus musst du unbedingt kennenlernen. Und jetzt wollte Nikodemus Jesus kennenlernen und weil er ja selber ein Theologe war, erhoffte er sich natürlich eine hochinteressante theologische Diskussion. Auf jeden Fall begrüßt er Jesus, wie das nur ein Theologe tun kann. Hören Sie mal, was er sagt. Er sagt, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Haben Sie den Satz verstanden? Na, ist schon ein bisschen kompliziert, nicht wahr? Aber so reden manchmal die Theologen. Ich meine, die meisten von uns wären wahrscheinlich zu Jesus gekommen und hätten gesagt, guten Abend, und dann wären wir zum Anliegen übergegangen. Aber Nikodemus wollte eine hochinteressante theologische Diskussion mit Jesus führen. Und dann geschieht etwas Überraschendes. Bevor es zu dieser Diskussion kommt, unterbricht ihn Jesus. Und er sagt, Nikodemus, ich sag dir etwas. Wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht erben. Dieser Satz ist für Jesus so wichtig, dass er ihn noch mehrmals im Gespräch wiederholt. Er sagt, du musst von neuem geboren werden. Ihr müsst von neuem geboren werden. Das hat auch uns heute etwas zu sagen. Wissen Sie, bei Jesus geht es nicht zuerst um Kirchen- oder Freikirchenmitgliedschaft. Bei Jesus geht es nicht zuerst um soziales oder um kirchliches oder freikirchliches Engagement. Ich bin ganz sicher, Jesus würde heute manchen Jungscharleiter und manchen Jugendgruppenleiter lieb anschauen, aber er würde ihm sagen, du musst von neuem geboren werden. Sie wehren sich jetzt vielleicht und sagen, Moment mal, ich bete. Ich lese sogar hin und wieder die Bibel, ich glaube, ich höre gerne geistliche Musik von Bach. Wunderbar. Aber ich sage Ihnen, Jesus würde heute manchen Kirchenmusiker lieb anschauen, wirklich lieb. Aber würde ihm sagen, du musst von Neuem geboren werden. Vielleicht sitzt jemand hier, der sagt, ich studiere Theologie. Ich kenne mich aus in den alten Sprachen, ich verstehe etwas von Exegese, ich predige selber. Ich sage Ihnen, Jesus würde heute manchen Pastor und manchen Pfarrer und manchen Priester lieb anschauen, wirklich lieb. Also wissen Sie, also lieber geht schon gar nicht mehr. Aber er würde ihm sagen, du musst von neuem geboren werden. Sie können Theologie studieren und nicht von neuem geboren sein. Sie können Sonntag für Sonntag in die Kirche oder Freikirche laufen und nicht von neuem geboren sein. Sie können das Glaubensbekenntnis fehlerfrei aufsagen, das Vaterunser fehlerfrei beten. Sie können alle frommen Floskeln perfekt sagen und Sie können total fromm aussehen und nicht von neuem geboren sein. Ihr müsst von neuem geboren sein, darum geht es heute Abend. Und dann begründet das Jesus, warum das so ist. Er sagt nämlich, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und darum müssen wir von Neuem geboren sein. Es ist also ein ziemlich schwieriger Satz, nicht wahr? Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was meint Jesus damit? Schauen Sie sich mal die Kinder an. Und Sie wissen in vielen Fällen, wer die Eltern sind, nicht wahr? Unser Enyan war ein kleiner Möpf, vielleicht gerade so 2 Jahre alt. Sie konnte kaum mit der Nase über die Tischplatte sehen. Da sah sie etwas, was sie unbedingt haben wollte. Und dann ruft dieses kleine Geschöpf, mi, mi, mi. Verstehen Sie, was sie damit sagen wollte? Das will ich haben. Nun, wir haben uns natürlich gefreut über die Energie unseres kleinen Schätzchens. Aber gleichzeitig muss ich denken, die Enyan trifft doch den Nagel auf den Kopf. Das ist doch unser Problem. Der Ehemann ruft mi, 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 die Ehefrau ruft mi, mi, mi und die Tassen und Teller fliegen durch die Gegend. In einer solchen Veranstaltung habe ich ein Interview mit einem Ehepaar, die haben gesagt, bei uns sind die Tassen und Teller wirklich geflogen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Weil wir alle Vollblutsegoisten sind, bringen wir immer nur Egoisten zur Welt. Ich glaube, ich muss den Eltern nichts beweisen. Das haben wir den Kindern nie beigebracht. Als meine Kinder 13 waren, bin ich nicht zu ihnen hingegangen und habe gesagt, du hör mal, ich muss dir jetzt einmal ganz genau erklären, wie man egoistisch ist. Also das macht man so und so und so, damit du gut durchs Leben kommst. Nein, das können sie einfach. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und ich kann mich gut erinnern, als unsere Kinder noch klein waren, da konnten sie ganz schön jähzornig sein. Sie können sich vorstellen, als Eltern schämt man sich da natürlich manchmal, aber oft muss ich denken, das ist doch kein Wunder, dass die so sind. Schauen Sie sich mal Ihren Vater an. Eines meiner Kinder, ich sage Ihnen jetzt nicht welches, aber wenn das wütend war, lief es ins Zimmer, wumm, die Türe zu, spielte beleidigte Leberwurst und ich musste manchmal denken, das ist doch kein Wunder, dass das Kind so ist. Schauen Sie sich mal seine Eltern an. Ich habe mal einen netten Spruch gehört. Ich weiß, die Russlanddeutschen mögen ja Verse und Gedichte. Ich habe auch eins. Und sie dürfen nur ein ganz klein wenig wütend sein, weil ich es jetzt zitiere. Ich habe es aber nicht erfunden, aber ich finde es treffend. Wie der Acker, so die Rübchen. Wie der Vater, so die Bübchen. Wie die Mutter, so die Töchter. Oder immer etwas schlechter. Jawohl. Und jetzt wird es wieder gleich ganz, ganz ernst. Hören Sie gut zu. Die Bibel sagt das deswegen mit einer solchen Deutlichkeit, dass wir gar nicht erst versuchen, uns aus eigener Kraft zu verändern. Das packen wir nämlich in vielen Fällen nicht. Natürlich, die Kleinigkeiten können wir verändern, aber so die handfesten Dinge, die können wir in vielen Fällen nicht verändern. Und der Fleisch versteht die Bibel den Egoismus, die Selbstsucht, die Herrschsucht. Schauen Sie mal in die Kirchen hinein. Solange alles sich um mich dreht, ist alles in Ordnung. Aber wehe, wenn es mal nicht um mich geht, dann spiele ich beleidigte Leberwurst. Und der Fleisch versteht die Bibel, die Ich-Sucht, die Klatschsucht, die Eifersucht, die Unehrlichkeit, die Heuchelei. Soll ich Ihnen sagen, in unserem Freikirchen wird geheuchelt, dass sich die weiß ich was biegen. Wir wissen ganz genau, wie wir leben sollten und tun es aber nicht. Und wir tun, wie wenn alles in Ordnung wäre. Meine Freunde, wenn Gott Sie in diesen Tagen angesprochen hat und Sie wussten, es ist eine Kurskorrektur in Ihrem Leben dran und Sie haben es nicht gemacht, weil Sie sich irgendwie nicht bloßstellen wollten, ist das Heuchelei. Neid und vieles mehr. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Ich habe Ihnen heute Abend etwas mitgebracht und das zeige ich Ihnen jetzt, nämlich zwei Rosen. Die eine ist echt und die andere ist unecht. Und jetzt bitte ich Sie einfach, aber nicht hier vorne, nur die Kinder, die dürfen machen, ihr dürft mitmachen, aber sonst erst so, ich würde sagen, von der Mitte nach hinten. Na, hier vorne ist es ein bisschen zu einfach und bitte nur die Männer. Die Frauen sollten es wissen. Also, die Kinder dürfen alle. Welche dieser beiden Rosen ist echt und welche ist unecht? Welche ist echt? Machen Sie mal ein Zeichen. Welche ist echt? Mal mit dem Fingern zeigen, welche ist echt? Da hinten auch. Welche ist echt? Ah, hier vorne, sagen Sie die. Dort hinten. Wer sagt, die ist echt? Ja, das gefällt mir. Die ist unecht und die ist echt. Ihr habt natürlich recht. Aber Sie müssen zugeben, auch die unechte Rose ist hübsch. Man kann sie fast verwechseln. Es gibt unechte Rosen und es gibt echte Rosen. Und ich sage Ihnen, die beiden kann man auf Anhieb fast nicht unterscheiden. Und ich sage Ihnen, genauso gibt es unechte Christen und es gibt echte Christen und die kann man auf Anhieb fast nicht unterscheiden. Was ist das Problem dieser unechten Rose? Ganz einfach, sie ist aus Plastik. Sie hat kein Leben. Und so gibt es viele christliche Leute, die haben kein Leben aus Gott, darf ich es mal so formulieren, die sind unecht Plastik. Bibel lesen, wenn überhaupt unecht Plastik. Beten, unecht Plastik. Gottesdienstbesuch, unecht Plastik. Einsatz für Jesus, unecht Plastik. Da ist kein Leben drin. Wenn ich diese echte Rose nun in eine Vase hineinstellen würde, dann würde sie noch einige Tage blühen und dann würde sie ganz schnell verblühen. Und zwar ganz einfach deswegen, weil sie abgeschnitten ist. Und das ist ein gutes Bild für die Sünde. Sünde ist eigentlich nichts anderes als abgeschnitten sein von Gott. Und hier irren sich die modernen Philosophien, die sagen, dass wir einen göttlichen Funken in uns haben. Der Schweizer hat mal jemand gesagt, ich bin Gott am Miniatur. Nein, da ist die Bibel viel realistischer. Wir sind alle zunächst einmal abgeschnitten von dem lebendigen Gott. Übrigens, diese abgeschnittene Rose ist noch ein Bild für eine Gruppe, die heute Abend hier in dieser Halle und auch an den Übertragungsorten ist. Vor wenigen Tagen stand die Rose noch in einem Gewächshaus, dann wurde sie abgeschnitten und wird bald verblühen. Und so gibt es Menschen unter uns, die haben sich einmal für Jesus entschieden. Sie haben eine Wiedergeburt erlebt, sie hatten tiefe Wurzeln in Jesus, aber dann ist Sünde in ihr Leben hineingekommen, sie haben es nicht mehr bekannt, Dinge sind wichtiger geworden als Jesus und langsam aber sicher merken sie wieder, sie werden abgeschnitten von Gott. Sie sind vielleicht noch nicht ganz abgeschnitten, sie sind vielleicht nur angeschnitten. Aber sie wissen ganz genau, wenn in ihrem Leben nicht etwas Entscheidendes passiert, werden sie bald ganz abgeschnitten sein und verblühen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und ich bin immer wieder sehr, sehr dankbar, dass Menschen in solchen Veranstaltungen irgendwie merken, etwas in meinem christlichen Leben stimmt nicht. Mein ganzes christliches Leben ist nur Pflicht. Bibellesen Pflicht, Beten Pflicht, Gottesdienstbesuch Pflicht, Einsatz für Jesus Pflicht. Da ist kein Brennen drin, da ist keine Dynamik drin. Das kann doch nicht alles sein. Nein, das ist nicht alles. Jesus macht Nikodemus und damit auch uns ein wunderbares Angebot. Er sagt, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und dann fährt er weiter und sagt, was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Nikodemus versteht es nicht und Jesus erklärt es ihm. Er sagt, schau mal, der Wind bläst, wo er will und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Und hier erklärt Jesus die Wiedergeburt. Und er sagt mindestens zwei Dinge. Das erste, die Wiedergeburt ist etwas, was wir nicht selber machen können. Das wird ja schon deutlich im Wort, es steht in der Passivform. Ich kann ja nicht sagen, ich wiedergebore mich, sondern ich werde wiedergeboren. Jesus hat die Wiedergeburt mir geschenkt. Und das zweite, genauso wie man den Wind spürt, kann man im Leben eines Christen sehen, dass er wiedergeboren ist. Die Bibel sagt an einer Stelle, ist jemand in Christus, also ist er wiedergeboren, mit Jesus verbunden, ist er ein neuer Mensch, das Alte ist vergangen, etwas Neues hat angefangen. Und ich sage Ihnen, ich staune immer wieder darüber, wenn ich Menschen erlebe, die sich für Jesus entscheiden und durch Jesus verändert werden, manchmal radikal auf den Punkt, in vielen Fällen als Prozess. Ich zitiere noch einmal Aristides, er sagt, sie sind in der Tat ein neues Volk, es ist etwas Göttliches an ihnen. Jetzt möchte ich Ihnen heute Abend einmal drei Kennzeichen eines wiedergeborenen Christen zeigen. Es gibt natürlich noch mehr, aber aus Zeitgründen muss ich mich auf diese drei Kennzeichen begrenzen. Und ich möchte Sie einfach bitten, dass Sie einmal Ihr Herz so weit auftun, wie das nur möglich ist. Und dass Sie einfach mal ganz ehrlich sind und dass Sie sich fragen, habe ich diese drei Kennzeichen in meinem Leben, bin ich wiedergeboren? Sind Sie bereit? Erstes Kennzeichen. Ein wiedergeborener Christ hat, ich sage es ganz fromm und erkläre es gleich, hat Heilsgewissheit. Die Bibel sagt, der Geist Gottes selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, ein wiedergeborener Christ weiß, Jesus hat mir vergeben. Jesus hat mich angenommen. Ich habe ewiges Leben. Ein wiedergeborener Christ hofft das nicht nur. Er vermutet das nicht nur. Er glaubt das nicht nur. Sondern er kann wie der Apostel Paulus sagen, ich bin gewiss. Darf ich Sie einmal fragen? Angenommen, Sie würden heute Nacht sterben. Bitte, ich wünsche Ihnen ein ganz langes Leben. Aber denken Sie mal durch. Angenommen, Sie würden heute Nacht sterben, wissen Sie, dass Sie in den Himmel kommen? Das müssen Sie doch wissen. Wie schnell kann etwas passieren? Da fahre ich nach Hause, eine völlig ungefährliche Strecke. Ich bin schon fast zu Hause, fahre auf eine Kurve zu. Da kommt ein Automobilist auf meiner Straßenseite um die Kurve herumgerast. Im letzten Moment reißt er seinen Wagen noch hinüber und wir sind haarscharf an einer Frontalkollision vorbeigekommen. Sie können sich vorstellen, da hat es da oben angefangen zu rattern. Und ich habe mich gefragt, wo wärst du jetzt, wenn es geknallt hätte und du tot wärst? Und dann wurde ich so dankbar, dass ich in dieser kritischen Situation hundertprozentig wusste, wenn ich jetzt gestorben wäre, wäre ich bei Jesus. Und zwar nicht, weil ich so ein gutes Leben geführt habe, habe ich gar nicht. Nicht, weil ich Pastor oder Evangelist bin, sondern weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Aber ich wusste es hundertprozentig. Ein wiedergeborener Christ weiß, Jesus hat mir vergeben. Er hat mich angenommen, ich habe ewiges Leben, ich komme garantiert in den Himmel. Zweites Kennzeichen. Ein wiedergeborener Christ hat göttliche Liebe im Herzen. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, den wir empfangen haben. Und sehen Sie, im Augenblick der Wiedergeburt bekommt der Mensch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gießt uns göttliche Liebe ins Herz hinein. Und mit dieser göttlichen Liebe sind wir in der Lage, Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Darf ich es ein bisschen überspitzt sagen? Jesus ist dann in den meisten Fällen meine große Liebe. Jesus ist in den meisten Fällen meine ganz große Leidenschaft. Und sehen Sie, wenn Jesus meine Leidenschaft ist, ist es leicht, die Gebote Gottes zu halten. Ich staune immer wieder über Spitzensportler, weil Spitzensportler leidenschaftliche Leute sind. Ein Spitzensportler sagte vor Jahren, ich würde Ratten fressen, wenn ich dafür Weltbester werden würde. Das ist Leidenschaft. Christen haben natürlich eine andere Leidenschaft. Sie haben eine Leidenschaft für Jesus. Und jetzt bitte ich Sie, hören Sie gut zu. Mit dieser Leidenschaft für Jesus können wir negative Leidenschaften in unserem Leben überwinden. Die säkulare Psychotherapie hat längstens herausgefunden, eine Sucht in meinem Leben kann ich auf die Dauer nur überwinden, wenn ich sie ersetze mit einer positiven Leidenschaft. Und diese Leidenschaft will Jesus sein. Ich denke an einen jungen Mann, mit 17 schon in einem furchtbaren Milieu, er war transvestit, musste Frauenkleider anziehen, hatte viele sexuelle Perversionen, viele Süchte, viele Gebundenheiten. Die Psychiater schrieben ihn ab als unheilbar. Er wird von einem Arbeitskollegen eingeladen in eine ähnliche Veranstaltung. Dort hört er zum ersten Mal das Evangelium von der Liebe Gottes und vor allem, dass Jesus unser Leben umgestaltet und neu macht. Er ist tief angesprochen. Am zweiten Abend beim Ruf zur Entscheidung geht er nach vorne, hat ein langes seelsorgliches Gespräch. Am Ende des Gesprächs übereignet er Jesus sein Leben von ganzem Herzen und geht nach Hause. In der nächsten Woche habe ich ihn besucht, nach Arbeit. Ich war Pastor dort. Ich klinge an seine Tür, er öffnet sie, zwei leuchtende Augen. Er sagt, komm herein, ich gehe in seine Wohnung. Wir setzen uns auf den Boden und dann beginnt er zu sprudeln. Er sagt, Beat, in meinem Leben ist ein Wunder passiert. Meine sexuellen Perversionen sind weg. Meine Süchte und Gebundenheiten sind weg. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Sehnsucht nach anderen Menschen. Du musst wissen, ich war ein Einzelgänger. Aber ich freue mich, die Leute deiner Kirche kennenzulernen. 3 Monate nach seiner Entscheidung für Jesus versöhnte er sich mit seinem Vater, mit dem er jahrelang im Streit gelebt hat. Als ich Jahre später wieder in der Gegenwart als Referent, hat man mir erzählt, inzwischen ist er verheiratet. Die Liebe Gottes hat ihn verändert. Mit dieser göttlichen Liebe lieben wir Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und wir lieben den Nächsten wie uns selbst. Und zwar unabhängig von Sympathie und Antipathie. Unabhängig, ob es der andere verdient hat oder nicht. Wir sind sogar in der Lage, den ärgsten Feind zu lieben. Sie wissen, Jesus fordert ja von uns, liebet eure Feinde. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Das können wir gar nicht. Aber wenn wir die Liebe Gottes in uns haben, sind wir in der Lage, den ärgsten Feind zu lieben. Ich zitiere noch einmal Aristides. Er schreibt, sie lieben ihre Feinde. Das 3. Kennzeichen. Ein wiedergeborener Christ weiß sich von Gott geführt. Die Bibel sagt, die der Geist Gottes leitet, sind Gottes Kinder. Ich habe gestern schon gesagt, ich bin seit bald 43 Jahren auf dem Weg mit Jesus. Ich kann Ihnen sagen, wenn ich zurückblicke, Jesus hat mein Leben wunderbar geführt, nicht schmerzfrei. Wir haben manche Nöte auch erlebt, aber wenn ich zurückblicke, einfach gut, das gibt mir Mut für die Zukunft. Wir haben in diesen Tagen viele junge Leute unter uns, habe ich natürlich schon registriert, das freut mich sehr. Und ich habe gedacht, heute möchte ich mal den Jungen ganz speziell etwas sagen, okay? Junge Leute haben ja eine Frage, die für sie ganz entscheidend ist, nämlich die Frage, wer wird mein Mann oder meine Frau? Das ist eine ganz wichtige Frage, wenn man Jugendlicher ist, wer wird mein Mann oder wer wird meine Frau? Das ist völlig normal und ist gut so. Aber jetzt kommt das Schöne. Ein wiedergeborener junger Christ weiß, dass Gott am besten weiß, welcher Mann oder welche Frau zu mir passen. Und ich sage, das ist super, wenn man das weiß. Warum? Wenn ich dann 15 bin und ich habe noch keinen Freund oder keine Freundin, brauche ich keine Torschlusspanik zu haben. Und mit 20 auch nicht. Und mit 25 auch nicht und mit 30 auch nicht, weil ich weiß, Gott hat einen Plan für mein Leben. Ja, aber was ist, wenn ich Single bleibe? Was ist, wenn ich allein bleibe? Ich hoffe, Sie wissen das. Auch dann sind Sie ein ganzer Mensch. Bitte glauben Sie ja nicht, dass Sie unbedingt heiraten müssen, um glücklich zu werden. Wenn junge Leute zu mir kommen und sagen, Beat, ich muss unbedingt heiraten, damit ich glücklich werde, dann sage ich dann, heirate bloß nicht. Du überforderst jeden Ehepartner. Aber wenn du zufrieden bist mit dem, was Gott in dein Leben hineingelegt hast, dann bist du perfekt zum Heiraten. Wir sind seit vielen Jahren befreundet mit einer Diakonissin. Wissen Sie, was eine Diakonissin ist? So eine Frau mit weißem Häubchen. Inzwischen ist sie über 80 Jahre alt. Mit 20 hätte sie heiraten können. Aber sie hat sich ganz freiwillig entschieden, ich heirate nicht, damit ich mehr Zeit habe, um Gott und den Menschen zu dienen. Wie gesagt, sie ist über 80, ich bin ihr in diesem Jahr wieder begegnet. Sie wohnt in Wuppertal und ich war in der Gegend, habe gesagt, ich Hilde, ich muss dich besuchen. Und ich kann Ihnen sagen, sie strahlt so eine Freude und eine Zufriedenheit aus, weil sie wusste, das ist das Leben, das Gott für mein Leben hält. Und ihr Leben war richtig erfüllt. Also, ein wiedergeborener Christ weiß, Gott hat einen Plan für mein Leben. Und zwar ganz individuell, nicht pauschal für alle dasselbe. Und dieser Plan Gottes kommt aus dem liebenden Herzen Gottes heraus. Ein wiedergeborener Christ weiß sich von Gott geführt. Ich möchte diese drei Kennzeichen noch einmal wiederholen. Das erste Kennzeichen, ein wiedergeborener Christ hat Heilsgewissheit. Er weiß, Jesus hat mir die Sünden vergeben, er hat mich angenommen, ich habe ewiges Leben. Ein wiedergeborener Christ hat göttliche Liebe im Herzen, damit hat er also eine Leidenschaft für Jesus und eine Liebe zum Nächsten. Und ein wiedergeborener Christ weiß sich von Gott geführt. Und jetzt frage ich Sie, haben Sie diese Kennzeichen in Ihrem Leben? Sind Sie wiedergeboren? Jetzt sagen Sie vielleicht, Beat, wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, ich bin nicht wiedergeboren. Aber wie soll das geschehen? Wie kann ich denn wiedergeboren werden? Wie kann das geschehen? Schauen Sie mal, genau diese Frage stellt Nikodemus Jesus. Er sagt, Jesus, wie soll das geschehen? Ich kann doch als erwachsener Mensch nicht noch einmal in den Leib meiner Mutter zurückkehren und noch einmal von Neuem geboren werden. Wie wird man denn von Neuem geboren? Und Jesus erklärt es ihm. Kinder, und diese Geschichte, die Jesus jetzt Nikodemus erzählt, die kennt ihr sehr gut aus der Kinderstunde. Jesus erzählt nämlich, schau mal Nikodemus, du weißt, dass das Volk Israel immer wieder von Gott abgefallen ist und irgendwann einmal war das so schlimm, dass Gottes Zorn über seinem Volk entbrannte und er schickte kleine, aber hochgiftige Schlangen ins Lager der Juden. Die Menschen wurden gebissen. Und bald einmal merkte man, wer von einer Schlange gebissen war, musste sterben. Jetzt haben die Leute natürlich angefangen zu schreien und zu lamentieren. Und sie schrien auch zu Gott und sagten, Gott, erbarme dich über uns. Und Gott hatte Erbarmen. Er sagte zum Leiter, zu Moses, mach schnell eine eherne Schlange, eine bronzene Schlange. Hänge die Schlange gut sichtbar auf, geh zu den Leuten und sag zu den Leuten, wer auf diese Schlange blickt, wird gesund werden und am Leben bleiben. Moses machte sich natürlich sofort an diese Arbeit, machte die Schlange, hängte sie auf, ging zu den Leuten und sagte, Leute, Gott hat Hilfe geschaffen. Es ist wirklich ganz einfach. Ihr müsst nur zu dieser Schlange kommen, ihr müsst auf die Schlange blicken und ihr werdet gesund werden, ihr werdet geheilt werden. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, wie das zu und her ging. Da kamen die Ersten, die sagten, Moses, du hast wohl einen Sonnenstich. Du, wir sind von einer Giftschlange gebissen worden. Wir haben das versucht auszusaugen, auszuschneiden, nichts nützt. Und jetzt sagst du, wir sollen auf eine so alberne Schlange blicken. Das ist jetzt wirklich der absolute Blödsinn. Und sie sind nicht gekommen und sind gestorben. Dann kamen die Intellektuellen. Die haben gesagt, Moses, das geht nicht in unser Denken hinein. Wenn das stimmt, was du hier sagst, müsste ja ein Wunder passieren, aber wir glauben nicht an Wunder. Und sie sind nicht gekommen, sie sind gestorben. Und dann gab es eine Reihe, die haben gesagt, ja, wir gehen in die Mennonitengemeinde oder in die Bibelgemeinde. Das ist schon sehr gut. Und sie sind nicht gekommen und sind gestorben. Und dann kam eine vierte Gruppe von Menschen, die haben gesagt, Moses, das haben wir noch nie verstanden, noch nie gehört. Und ehrlich gesagt, wir verstehen das auch nicht. Aber wenn es Gott gesagt hat, dann wollen wir es tun. Und sie sind zu dieser Schlange gekommen, haben auf diese Schlange geschaut und wurden geheilt. Und dann fährt Jesus weiter und sagt, pass mal auf, Nikodemus, genauso wie diese Schlange in der Wüste aufgehängt werden musste, genauso muss ich an ein Kreuz genagelt werden. Und das geschah dann einige hundert Jahre später nach diesem Ereignis in der Wüste. Jesus wurde gefangen genommen. Man schleppte ihn von Verhör zu Verhör. Man klagte ihn an, er hätte Gott gelästert. Aber peinlich, es gab keine Anklagepunkte. Das Leben Jesu war perfekt. Falsche Zeugen traten auf, sie verleumdeten Jesus und schließlich schaffte es die religiöse Elite. Jesus wurde an dieses Kreuz genagelt und starb einen schrecklichen Tod. Für die Juden war er ein von Gott verfluchter am Kreuz. Für die Römer war er ein absoluter Versager. Und jetzt sagt die Bibel, ausgerechnet dieser Gekreuzigte, ausgerechnet dieser Jesus, wird mit meinem Sündenproblem fertig. Wird mit meiner Vergangenheit fertig, kann mir neue Lebensqualität schenken, neues Leben schenken, kann mir eine Wiedergeburt schenken, ausgerechnet dieser Gekreuzigte. Sicher, er ist auch auferstanden, aber trotzdem. Und ich weiß, was einige von Ihnen jetzt denken. Sie denken, Beat, du hast wohl einen Sonnenstich. Die letzte Woche mit dieser vielen Sonne hat dir nicht gut getan. Oder Sie sagen vielleicht, Beat, das geht nicht in mein Denken hinein. Wenn das stimmt, was du hier sagst, müsste ein Wunder passieren. Ich sage Ihnen, ich habe ein Problem. Ich habe das gleiche Problem wie Moses. Moses konnte es den Leuten nicht beweisen, ob das mit der Schlange stimmt oder nicht. Die Leute mussten es ausprobieren. Ich kann es Ihnen nicht beweisen, ob das mit Jesus wahr ist oder nicht. Ich kann es Ihnen nur bezeugen, in meinem Leben gab es einen Tag, da bin ich zu Jesus gekommen, ich habe ihm meine Sünden bekannt, ihn in mein Leben aufgenommen und habe erlebt, wie Jesus mir vergeben hat und mir ein neues Leben, eine Wiedergeburt gegeben hat. Und ich weiß, viele von Ihnen könnten auch nach vorne kommen und könnten das auch bezeugen. Aber wir können es nicht beweisen. Sie müssen es selber ausprobieren. Als ich noch Pastor war in einer Gemeinde, kam an einem Sonntagmorgen ein junger Mann direkt von der Gasse. Mit den üblichen Problemen. Er war drogenabhängig, Alkoholiker, nikotinsüchtig, sexuelle Perversionen und vieles mehr. Und dann hört er eine Predigt von der Liebe Gottes, von dem, dass Jesus unser Leben verändert. Er ist tief angesprochen von der Predigt. Am Ende des Gottesdienstes geht er auf einen Balkon, wir haben einen kleinen Balkon in unserem Haus, und dort betet er und sagt, Jesus, wenn das stimmt, was der da vorne sagt, dann möchte ich das erleben. Aber du weißt, dass ich mir selber nicht helfen kann. Ich habe schon oft versucht, loszukommen von den Drogen, vom Alkohol, vom Nikotin, die Sexualität zu verändern. Ich kann mir nicht selber helfen. Aber wenn das stimmt, was der da vorne sagt, dann möchte ich das erleben. Vergib mir meine Sünden und komm in mein Leben hinein. So betet er am Sonntagmorgen. Am Montagmorgen wacht er auf und hat zum ersten Mal seit langer Zeit keine Sehnsucht nach Drogen, ist wirklich frei. Im Laufe der nächsten Monate verändert sich vieles in seinem Leben. Er wird frei vom Alkohol, frei vom Nikotin. Auch seine Sexualität wird immer sauberer und immer heiler. Er hat es uns dann später einmal erzählt. Es war sehr interessant. Hat das in einem Gottesdienst erzählt, als er es erzählt hat, spürte man noch, wo er herkam. Er war noch so richtig raubeinig. Und dann hat er erzählt, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und dann sagt er, Leute, es ist wahr, was Jesus verspricht. Wenn er jemand frei macht, macht er ihn richtig frei. Ich hab's erlebt. Ich kann Ihnen sagen, wir waren ganz schön erschüttert, vor allem die wohltemperierten Christen. Weil die merkten, bei Jesus gibt es mehr. Und darum freue ich mich so sehr, dass ich Sie heute Abend wieder zu diesem Jesus einladen kann. Vielleicht muss der eine oder andere zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, ich habe noch nicht alles verstanden, was der da vorne gesagt hat. Aber wenn es wahr ist, dann möchte ich das erleben. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünden und komm in mein Leben hinein. Oder vielleicht muss der eine oder andere von Ihnen sagen, Herr Jesus, du weißt immer wieder, dass ich Zweifel habe, ob das wirklich wahr ist. Aber wenn es wahr ist, möchte ich das erleben. Vergib mir meine Sünden und komm in mein Leben hinein. Die Bibel nennt ein solches Gebet Bekehrung. Im Johannesevangelium Kapitel 1 steht ein Schlüsselvers, wie man Christ wird. Da heißt es nämlich, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Diese Bibelstelle zeigt deutlich, dass wir von Geburt an noch keine Kinder Gottes sind. Von Geburt an sind wir Geschöpfe von Gott. Aber Kinder Gottes werden wir, wenn wir Jesus aufnehmen und an ihn glauben. Und dann heißt es im nächsten Satz, das sind die Menschen, die von Gott geboren sind, also wiedergeboren sind. An einer anderen Stelle formuliert das Jesus so, er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür deines Lebens und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir auftut, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich bin zutiefst überzeugt, auch heute Abend sitzen Menschen unter uns, die hören die Stimme Jesu, nicht akustisch. Aber sie wissen, ich brauche Vergebung der Sünden, ich brauche neue Lebensqualität. Ich brauche ein neues Leben, ich brauche eine Wiedergeburt, ich brauche Jesus. Dann kommen Sie jetzt zu Jesus. Wenn Sie es jetzt so machen, ich werde beten, dann wird das Singerteam das Einladungslied singen. Zwei Mitarbeiter werden wieder hier vorne sein bei der Bühne. Und dann ermutige ich Sie einfach, wenn Sie heute eine Wiedergeburt erleben möchten, wenn Sie heute sich für Jesus Christus entscheiden möchten, dann bringen Sie das zum Ausdruck, indem Sie während dieses Liedes hier nach vorne kommen und damit sagen Sie, genauso wie ich hier nach vorne komme, komme ich zu Jesus. Und ich möchte, dass er mir meine Sünden vergibt. Ich möchte, dass er mir ein neues Leben schenkt, dass er mir eine Wiedergeburt schenkt. Auch in den Übertragungsorten dürfen Sie nach vorne kommen. Es wird ein Mitarbeiter dort stehen und dann machen Sie es wie hier in der Halle. Kommen Sie einfach nach vorne und bezeugen Sie damit, jawohl, ich möchte, dass Jesus in mein Leben hineinkommt. Warum dieses Bekenntnis? Ich sage es noch einmal, die Bibel legt Wert darauf. Die Bibel sagt, wer von Herzen glaubt, ist gerecht, wer mit dem Munde bekennt, ist gerettet. Und sehen Sie, wichtige Entscheidung, ich habe es in diesen Tagen schon mal gesagt, treffen wir mit Zeugen. Als meine Frau und ich geheiratet haben, haben wir das nicht allein gemacht, sondern wir waren auf dem Standesamt, da waren unsere Eltern dabei, die Trauzeugen, und einige Tage später dann die kirchliche Trauung, da haben wir alle unsere Freunde, alle unsere Bekannten, einfach alle eingeladen, haben gesagt, wir schließen jetzt den Bund fürs Leben. Wir gehören von jetzt an zusammen. Bei Jesus schließen wir nicht den Bund fürs Leben, aber wir schließen den Bund für die Ewigkeit. Und genauso wie man den Bund ein Stück öffentlich schließt, ist das der Bund der Ehe. Ist das auch gut, wenn man das macht, den Bund für die Ewigkeit mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus. Darum legt die Bibel Wert aufs Bekenntnis. Die Bibel legt auch deswegen Wert aufs Bekenntnis, weil nicht weil Jesus uns quälen möchte, dazu liebt er uns wirklich viel, viel zu sehr. Aber er weiß, diese anonymen Christen, von denen man nie so recht weiß, ob sie sich jetzt bekehrt haben oder nicht, die es oft selber nicht genau wissen, bin ich jetzt wiedergeboren oder nicht, die haben oft Probleme im Glauben, da ist keine Dynamik, da ist kein Brennen, da ist nichts und oft wissen sie selber nicht, ja, bin ich jetzt ein Kind Gottes oder nicht. Darum, es hilft, einfach das einmal zu bekennen, mit jemandem festzumachen. Wenn Sie von jemandem eingeladen sind und Sie sitzen jetzt hier, die Person, die Sie eingeladen hat, sitzt neben Ihnen, dann dürfen Sie, wenn Sie möchten, dieser Person sagen, ob sie sie nicht begleitet. Das dürfen Sie darum bitten. Sie sagen vielleicht, ja, das wäre hilfreich, wenn ich nicht da allein nach vorne muss, ist doch alles ein bisschen fremd. Und Sie dieser Person haben Sie vielleicht Vertrauen, ist ein Freund, eine Freundin, sagen Sie das einfach. Mit denen, die nach vorne kommen, werden wir dann in diesen Raum gehen wieder. Ich werde Ihnen noch etwas vorlesen aus der Bibel. Wir helfen Ihnen zu einem guten Gespräch, da erklären wir Ihnen noch einmal anhand der Bibel, wie man sich für Jesus entscheidet. Und dann, wenn Sie möchten, würden wir gerne mit Ihnen zusammen beten und Sie können diese Entscheidung für Jesus treffen. Heute dieses neue Leben von Jesus geschenkt bekommen. Bevor ich jetzt aber abschließe, möchte ich noch ein Wort an die Christen noch einmal richten. Ich glaube, Sie haben in diesen Tagen gemerkt, vor allem auch gestern und heute, es gibt ein schönes Christsein, es gibt eine dynamische Christusnachfolge, haben Sie das gemerkt? Vielleicht müssen Sie ehrlicherweise sagen, mein Christsein ist so lau, ist so Durchschnitt. Dann möchte ich Sie ermutigen, machen Sie heute Abend einen neuen Anfang mit Jesus. Machen Sie mit ihm eine Erneuerung. Kommen Sie auch nach vorne und dann beten Sie wirklich und sagen, Herr Jesus Christus, mit dieser langweiligen Christusnachfolge ist jetzt wirklich Schluss. Ich möchte noch einmal neu beginnen. Mein Leben soll dir einfach ganz gehören. Ich möchte, dass die Menschen, die mich sehen, etwas von dir in mir sehen, dass ich dich ausstrahle, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft, wo auch immer. Dann kommen sie. Und dann gibt es Menschen, die hinken immer so hin und her, das kennen Sie vielleicht auch, mit einem Bein im Reich Gottes, mit dem anderen in der Welt. Montag bis Freitag in der Welt, Wochenende ein bisschen fromm. Jesus will beide Beine. Ziehen Sie das zweite Bein bitte hinüber und kommen Sie. Ich möchte jetzt für Sie beten und ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben und dann auch während des Liedes bitte stehen bleiben. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass bei dir eine zweite Chance besteht, nämlich eine Chance auf Neuanfang. Ich danke dir, dass du uns unendlich liebst. Und darum hast du auch das alles gemacht, bist am Kreuz gestorben und auferstanden, eben damit wir diese Chance haben, auch nach unserem Versagen. Und ich danke dir, dass du unser Leben auch verändern möchtest, umgestalten möchtest und dass das erfahrbar ist. Und jetzt bitte ich dich auch heute Abend wieder für diejenigen, die noch nicht wiedergeboren sind. Gib ihnen Mut, heute einen Schritt zu dir zu tun und wirklich die Sünden zu bekennen, Jesus ins Leben aufzunehmen und so das neue Leben von dir zu empfangen. Bitte ich auch noch einmal für die Christen, die lau sind, die wenig Dynamik in ihrem Christsein haben, gib ihnen Mut zu einer klaren Neuhingabe an dich, auch für diejenigen, die so hin und her hinken, mit einem Bein in der Welt, mit dem anderen bei dir, gib ihnen Mut, eindeutig zu sein. Ich bitte dich darum. Und so danke ich dir, dass du dein Wort bestätigst. Bitte ich noch einmal, geh durch die Reihen, bleibe noch einmal vor jedem Einzelnen stehen, rede zu seinem Herzen, berühre ihn, und gib Mut ins Herz hinein. Amen.